lese aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 2. Damals betete Hannah mit diesen Worten: Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht so viel und so hoch daher. Kein freches Wort komme aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht. Der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich, er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck, seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Das sind die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Die Geschichte dieser Hannah, die hier betet, ist schnell erzählt. Sie war eine der beiden Frauen Elkanas. Die andere, Peninna, hatte Kinder, Hannah aber nicht. In ihrer Gesellschaft, in ihrer Zeit war das ein schlimmer Makel. Peninna hat sie dafür auch verachtet und hat sie diese Verachtung deutlich spüren lassen, jahrelang. Hannah kommt zum Heiligtum in Silo, wo sie Gott um Hilfe bittet. Und er erhört ihre Bitte. Schon kurz darauf wird sie schwanger und bekommt einen Sohn, Samuel, der als Prophet, als Richter und als Königmacher Geschichte macht. Denn er hat 2 Könige Israels gesalbt, Saul, den ersten, und König David. Hier singt Hannah ihr Danklied nach der Geburt Samuels. Und im Inhalt gleicht ihr Lied sehr stark dem Lobgesang der Maria, der Mutter Jesu. Wo Hannah singt, der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft, sagt Maria, jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Hannah sagt, der Herr macht arm und macht reich, er drückt nieder und richtet wieder auf, den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck, seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Maria sagt, jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Hannah sagt, die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Und Maria singt, den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Der Gott, dem sie beide ihre Loblieder singen, ist einer, der das Leiden der Menschen sieht, vor allem derer, die nichts besitzen, die verachtet werden. Er ist ein Gott, der die Schwachen die Hungrigen, die Erniedrigten ansieht und ihnen hilft. Und das in dieser Zeit, in der es das rundherum in keiner Religion gegeben hat. In den berühmten Gesetzen von Hammurabi von Babylon ist die Gesellschaft noch von oben nach unten gegliedert, in einer Hierarchie. Und die oben, die Reichen und Mächtigen, die sind viel wert und die unten eben nichts. Und in der Zeit findet dieser Mose dort in Midian einen Gott, der das alles auf den Kopf stellt. Und der den Kleinen, den Besitzlosen, den Armen Rechte verleiht. Das ist etwas, das im historischen Zusammenhang unglaublich ist. Das mich immer wieder zum Staunen bringt. Da ist ein Gott, der die Reichen und Mächtigen leer ausgehen lässt, den große Worte und stolze Reden nicht beeindrucken. Tut nicht so groß, spielt euch nicht auf, redet nicht so groß daher, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Er ist ein Gott, der Tote lebendig macht, der den Unterdrückten Gerechtigkeit bringt. Vieles davon klingt bis heute nur nach schönen Worten mit nichts dahinter. Denn wie schaut denn die Welt aus nach 2000 Jahren Christentum? Ich will sie nicht schlecht reden. Es ist vieles besser geworden seit der Antike. Wir haben sehr viel bereits von Jesus gelernt und umgesetzt. Aber wie friedlich sind wir geworden? Nicht wir paar. Wir werden bestimmt in nächster Zeit nicht anfangen zu streiten oder Kriege zu führen. Aber die Menschheit insgesamt hat doch noch einen weiten Weg vor sich. Welche Hoffnungen haben wir für eine schöne Zukunft? Wie viel Freude haben wir am Leben? Nicht Spaß, nicht Vergnügen, nicht Unterhaltung, sondern Freude, einfach schiere Lebensfreude. Die Anni Hartmann, eine deutsche Kabarettistin, hat das einmal so schön formuliert. Kinder können das noch. Die können lachen und sich freuen wegen nichts und wieder nichts. Und wenn ich nur sage, die lachen über jeden Scheiß, dann lachen sie schon wieder, weil die hat Scheiß gesagt. Können sie sich schon wieder minutenlang drüber freuen. Und die hat dann einmal gesagt, man kann das aber auch als Erwachsener wieder lernen. Versuchen Sie es daheim in Ihrer Wohnung, wenn Sie allein sind, wenn Sie aus einem Zimmer rausgehen und um die Ecke, sagen Sie, hui. Und Sie werden sehen, Sie sind gleich besser gelaunt, dann müssen Sie auch lachen. Ich habe das schon ausprobiert, es funktioniert. Und wenn ich dann um die Ecke gehe und ich sage, hui, dann strahle ich schon wieder über das ganze Gesicht. Wie ein Kind, wegen nichts und wieder nichts. Probieren Sie es aus. Es ist wirklich schön. Ja, aber schiere, pure Lebensfreude, die soll man uns nicht nehmen lassen. Im Gegenteil, die soll man wieder lernen. Sich freuen über das, was man hat. Dankbar zur Kenntnis nehmen, was wir haben und uns nicht, was die Werbung ständig versucht, dauernd unzufrieden machen lassen. Wir haben doch vor allem global gesehen alle ein recht schönes Leben. Ja, unsere Welt ist nicht gerecht und die Menschen sind auch nicht gut. Da gibt es die Geschichte von dem portugiesischen Seifenfabrikanten, der zu einem Priester sagt, das Christentum hat überhaupt nichts erreicht. Es wird jetzt schon fast 2000 Jahre gepredigt, aber ist die Welt anders geworden? Es gibt immer noch so viel Böses und so viel böse Menschen. Und der Priester zeigt auf ein schmutziges Kind, das am Straßenrand im Dreck spielt und sagt, Seife hat auch nichts erreicht. Es gibt immer noch so viel Schmutz auf der Welt und so viele schmutzige Menschen. Ja, Seife, entgegnet drauf der Fabrikant, die nützt nur, wenn man sie auch anwendet. Worauf der Priester sagt, und genauso ist es mit dem christlichen Glauben auch. Der christliche Glaube beginnt zu Ostern, beginnt mit dem Wunder der Auferstehung. Mit einem Wunder, das naturwissenschaftlich nicht nachzuvollziehen ist. An die Auferstehung glauben heißt einsehen, dass unser Denken und unser Verstehen nicht alles umfasst. Wir haben in den letzten paar Jahrhunderten so viele wissenschaftliche und technische Fortschritte gemacht, dass viele Menschen heute glauben, wir wissen schon alles und haben schon alles verstanden. Und das, was unseren Verstand übersteigt, kann es nicht geben. Ich finde das anmaßend. Denn wir sind vielleicht ein paar Schritte weiter im Verstehen der Welt, als wir es vor 200-300 Jahren waren. Aber es gibt immer noch so vieles, das wir nicht wissen. In einer Diskussion hat ein erklärter Atheist einmal gemeint, Glauben würde bedeuten, dass man das Denken und die Logik bei der Kasse abgibt. Und dem kann ich immer nur entgegnen, Glauben bedeutet nur einzusehen, dass ich mit meiner Logik nicht alles verstehen kann. Dass es Dinge gibt, die mein Verstehen übersteigen. Meine Logik reicht nicht für alles aus. Ich verstehe einiges von dem, wie die Welt funktioniert. Aber solche Sachen wie die Auferstehung Jesu oder auch die Auferstehung der Toten aus dem Glaubensbekenntnis, ich kann nicht sagen, das gibt's nicht, weil das kann ich auch nicht beweisen. Ich muss es akzeptieren. Und ich bin schon gespannt. Eines Tages werde ich es wissen, aber dann werde ich es euch nicht mehr erzählen können. Starken Männern zerbricht er die Waffen, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Die Reichen müssen sich ihr Brot mit eigener Hand verdienen und die Armen werden ihren Hunger los. Hat sich das erfüllt? Noch nicht. Aber das ist das Ziel, das uns Gott vor Augen hält. Das ist sein Wunsch und sein Wille für unsere Welt. Und es wäre ja genug da für alle, wenn nicht manche in ihrer Gier anderen alles wegnehmen würden. Das Problem am Hunger ist nicht die Produktion. Es ist genug für alle da. Allein das, was im reichen Teil der Welt weggeworfen wird, würde schon sehr viel Hunger lindern. Das Problem ist die Verteilung. Das müssen wir uns schon vor Augen halten. Vielleicht hätte Jesus nicht sagen sollen, seine Anhänger wären Salz der Erde und Licht der Welt. Vielleicht hätte er uns die Seifenfabrikanten der internationalen Gemeinschaft nennen sollen und uns diese portugiesische Geschichte erzählen. Hätten wir ihn dann schneller verstanden? Ich weiß es nicht. Manchmal, wenn ich zurückschaue in die Kirchengeschichte, dann schäme ich mich von Herzen dafür, wie lange die Christenheit gebraucht hat, um zu verstehen, worum es geht. Ich war jetzt in Klagenfurt in einer Ausstellung von Werken von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz, die beide ihre Werke aus meinem Jahr in der DDR noch kannte. Sie waren Sozialisten, beide geboren gegen Ende des 19. Jahrhunderts und haben sich sehr stark mit dem Elend der damaligen arbeitenden Bevölkerung auseinandergesetzt. Für die Nazis war es entartete Kunst und entsprechend sind sie in der DDR dann wieder hochgelobt worden. So. Aber wenn man sich das anschaut, wie es den armen Leuten im christlichen Europa im 19. Jahrhundert gegangen ist, dann muss ich mal sagen, kein Wunder, da wäre ich auch Kommunistin geworden wahrscheinlich, weil das ist eine Schande, dass die Kirchen das damals nicht begriffen haben, dass sie sich um die Armen kümmern müssen und dass Gott den Armen Rechte verleiht. Nicht nur das Recht zu arbeiten bis zum Umfallen, sondern auch das Recht zu leben und Freude zu haben. Und eine halbwegs angemessene Wohnung. Hätten die Kirchen das damals begriffen, was wäre uns erspart geblieben? Es hätte wahrscheinlich nicht nur keinen Kommunismus, sondern auch keinen Nationalsozialismus geben müssen, weil sich die Christen drum gekümmert hätten, dass jeder seine Rechte hat. Wie gesagt, manchmal schäme ich mich heute noch dafür, obwohl ich nichts dafür kann, wie lange die Christen gebraucht haben, um zu begreifen, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Und dabei, wenn man es einmal begriffen hat, dann ist die Botschaft der Bibel so zugespitzt durch Jesus so offensichtlich, dass ich nicht verstehen kann, wie man das überlesen kann. Wie konnte man das so missverstehen in der Geschichte des sogenannten christlichen Abendlandes? Und manche auf der anderen Seite des Ozeans wollen es noch immer nicht verstehen. Aber dazu sage ich jetzt nicht mehr. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde, singt die Hanna. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Das heißt, auf längere Sicht ist Leben ohne Gott nicht möglich. Die Kräfte, die sich von Gott entfernen, werden auf Dauer Tod und Zerstörung produzieren und schließlich im Chaos versinken. Einzelne Menschen mögen als Atheisten gut leben, aber als Gemeinschaft, als Menschheit können wir die völlige Abwendung von Gott nicht überleben. Das sehen wir rundum in der ganzen Welt. Das erleben wir im unglaublichen Elend der Schwächsten und Hilflosesten der Menschen und Staaten. Das erleben wir in der Umweltzerstörung, in der Gleichgültigkeit vieler Menschen darüber und in den daraus entstehenden Naturkatastrophen. Das erleben wir dort, wo Not und Unterdrückung unvorstellbaren Hass und erschütternde Gewalt erzeugen. Aber es gibt Hoffnung. Der Glaube an Christus ist tatsächlich wie Seife. Wenn man ihn anwendet, kann er das Gesicht der Erde bis zur Unkenntlichkeit verändern. Nur hat das in der ganzen Geschichte des Christentums noch nie ein Staat, geschweige denn eine Kultur, wirklich versucht. Zu schnell sind wir mit unserem, das geht ja nicht und das kann ja nicht gehen, wenn man das schon von vornherein beschließt. Aber stellen wir uns nur einmal vor, alle Christen, alle, die sich Christen nennen, würden plötzlich laut und einstimmig im Namen Jesu nach Gerechtigkeit für die Armen und nach Frieden in der Welt rufen, statt sich in Kinkerlitzchen zu verzetteln. Wie mächtig könnte unsere Stimme sein? Ich glaube, da würden wir tatsächlich was verändern. Dort, wo Gott der Felsen ist, auf dem das Leben aufgebaut wird, dort entsteht neues Leben aus dem Tod. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und die Kraft seiner Auferstehung verwandelt unser Leben. Und wenn wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen, dann wird die Kraft seiner Auferstehung eines Tages die ganze Erde verwandeln. Und deshalb können wir am Ostermorgen singen: Mein Herz jubelt über den Herrn, er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Keiner ist so heilig wie der Herr. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Der Herr macht arm und macht reich, er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck, seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Amen.